Ihr Lieben, einer der bekanntesten Texte der Bibel ist das Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13. Nicht nur auf Hochzeiten wird gerne daraus zitiert: Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe hört niemals auf, am Ende bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wunderbar. Aber wusstest du, dass es auch ein Hohelied des Glaubens in der Bibel gibt? Wir haben gerade einen Ausschnitt daraus gehört. Hebräer 11 ist ein Liebeslied auf unseren Glauben. Denn so klein und zart unser Glaube auch sein mag, er ist ein Stück Himmel auf Erden. Das hat auch der Vater eines kranken Kindes erlebt. Verzweifelt, aber mit einem Fünkchen Hoffnung, wandte er sich an Jesus und schrie: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus half und heilte seinen Sohn. Denn Gott liebt unseren Glauben. Auch da, wo er so unscheinbar und winzig ist, wie ein kleines Samenkorn, wohnt Gott doch mit der ganzen Fülle seines Reiches in ihm. Jesus sagt: Wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Du sollst dich entwurzeln und ins Meer werfen, und er würde euch gehorchen. Einer, der das tatsächlich ausprobiert hat, ist Abraham. Er ließ sich entwurzeln und neu verpflanzen. Er wagte es, Gott in einer Zeit zu vertrauen, wo kaum noch jemand etwas mit Gott zu tun haben wollte. 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung war die Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen mit dem Turmbau zu Babel auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Doch plötzlich greift sich Gott einen Menschen heraus, um mit ihm nochmal von vorne anzufangen. Gott spricht Abraham an, um ihm Glauben zu lehren. So wird Abraham zum Stammvater des Glaubens. Die Juden stammen von ihm ab, die Muslime berufen sich auf ihn und auch wir Christen haben bei Abraham unsere Wurzeln. Paulus erklärt in Römer 4, damit ist Abraham der geistliche Vater all derer, die glauben. Aller. Von daher ist es absolut richtig, dass das Hohelied des Glaubens diesem Abraham die meisten Strophen widmet. Und ich lade euch ein, nochmal genauer hinzuhören, um selbst Glauben zu lernen. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Das ist das erste Merkmal des Glaubens. Wer glaubt, bricht auf, weil er hört, dass Gott etwas mit ihm vorhat. Abraham erfährt von Gottes Plänen, als er schon 75 Jahre alt ist. Aber er hatte für sein Alter noch ziemlich viel Energie und Kraft. Und außerdem wurden die meisten Leute damals mindestens 120 Jahre alt. Abraham war verheiratet. Der Name seiner 10 Jahre jüngeren Frau war Sarah. Und trotz ihrer 65 Jahre war Sarah immer noch außergewöhnlich schön. Könige wünschten sich, der Mann an ihrer Seite zu sein. Kinder hatten die beiden leider keine. Aber sie hatten Abrahams Neffen Lot aufgenommen, als sein Bruder Haran starb. Lot war für sie wie ein Sohn. Das Leben nahm also seinen gewohnten Lauf, Abraham hütete wie jeden Tag seine Tiere, als er plötzlich Gottes Stimme vernahm. Der Herr sprach zu Abraham: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Alle Völker der Welt werden durch dich gesegnet werden. Vollkommen aus dem Nichts kommt Gott zu Abraham und bittet ihn, seine Familie zu verlassen und in ein unbekanntes Land zu ziehen. Es gibt keine Landkarte, kein Smartphone, keine Sicherheiten, nur das Vertrauen auf Gott. Abraham ist kein junger Abenteurer mehr. Er hat sicher daran gedacht, was alles schiefgehen kann. Er hat eine Frau und Angestellte, für die er verantwortlich ist. Also ich hätte gerne gewusst, wie das Gespräch mit Sarah ausgesehen hat, als er nach Hause kam. Du Schatz, du ahnst nicht, wer heute mit mir gesprochen hat. Wir ziehen um. In der Bibel heißt es nur kurz und knapp: Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte, und Lot ging mit ihm. Und Sarah natürlich auch. Die Frage ist aber, wie Abraham so viel Vertrauen haben konnte, dass er Gottes Anweisung wirklich folgte. Warum war er nicht wie wir von unseren Was-wäre-wenns gelähmt? Bevor uns die Bibel die Antwort gibt, lasst es mich an einem Beispiel erklären. Denkt an den ersten Sprung eines kleinen Kindes in ein Schwimmbecken. Es hat Schwimmflügel an, ein Rettungsring liegt vielleicht bereit, aber das Kind hat trotzdem Angst. Die Knie zittern, im Kopf gehen ganz viele Fragen um, was wäre, wenn? Das Kind wird diesen Sprung nicht wagen, nicht von alleine. Was also passiert? Der Vater geht ins Wasser voraus. Er stellt sich mit offenen Armen hin und sagt, ich bin doch für dich da. Ich lass nicht zu, dass dir irgendetwas passiert, vertrau mir. Und dann springt das Kind. Plötzlich geht es nicht mehr darum, was das Kind alles tun soll. Wichtig ist nur, wer da ist, um es aufzufangen. Bei Abraham war das im Grunde genauso. Er hatte nicht vergessen, welchen Herausforderungen er gegenüberstand, aber er erinnerte sich daran, wer da war, um ihn aufzufangen. In 1. Mose 12, Vers 7 lesen wir, so erreichten sie schließlich Kanaan und da erschien der Herr Abraham und sprach, dieses Land werde ich deinen Nachkommen geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Abraham springt und wer erwartet ihn in Kanaan? Der Herr. Für Abraham ging es nicht um das, was er tun sollte, sondern es ging darum, wer für ihn da war. Das ist der Schlüssel zur ganzen Abrahams Geschichte. Sein Wer war größer als sein Was. Wer zu ihm sprach, dass alles gut werden würde, war so viel größer als das, was er fürchtete. Und nur weil Abraham wusste, dass sein Wer größer war als sein Was, konnte er diesen Glaubenssprung wagen. Für die Apostel gilt übrigens später das Gleiche. Jesus traf sie bei den Netzen oder am Zoll und er lud sie ein, ihm zu folgen, und die Jünger vertrauten sich ihm an. Matthäus berichtet, sie ließen sogleich ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Einfach so. Einige von uns haben schon etwas Ähnliches gewagt. Sie sind mit Gott in ein neues Leben hineingesprungen. Egal, was Freunde und Familie gesagt haben, du hast dich zu Jesus bekannt und am Glauben an ihn festgehalten. Vielleicht ist für manche von uns aber auch der Sprung Versöhnung. Du warst mit jemandem total zerstritten, aber dann bist du doch hingegangen und hast die Sache in Ordnung gebracht. Vielleicht bestand dein Sprung im Geben. Du bist nicht reich, aber du hast trotzdem keinen kleinen Teil deines Einkommens regelmäßig für das Reich Gottes gespendet. Oder dein Sprung hieß Mission. Du hast es endlich gewagt, deinen Glauben an andere weiterzugeben. Dein Arbeitskollege und dein Nachbarn wissen jetzt, was dir wichtig ist. Oder dein Glaubenssprung bestand darin, geduldig zu warten. Dir geht es nicht gut, aber du hast trotzdem an Gott festgehalten. In deiner Ehe läuft es nicht mehr wie früher, aber du hast trotzdem an ihr um Gottes Willen festgehalten. Warum machen wir solche Dinge? Warum denken wir nicht zuerst an uns und unser Wohlergehen? Warum tun wir, was Gott von uns will? Warum gehen wir, wenn Gott sagt, geh? Ich denke, es liegt daran, dass wir Gott kennengelernt haben. Es liegt daran, dass wir wissen, dass er es gut mit uns meint. Dass er uns wunderbare Dinge versprochen hat und dass er dafür sorgen wird, dass sie wahr werden. Gott verspricht Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen, ich will dir einen großen Namen machen und in dir sollen alle Völker der Erde einmal gesegnet werden. Ich bin davon überzeugt, dass es genau das war, was den alten 75-jährigen Abraham veranlasst hat, sich zu sagen, also wenn das stimmt, dann ziehe ich aus. Es war eine enorm hohe Motivation nötig, um einen Menschen des Altertums aus seiner Sippe zu lösen. Aber Gott erreicht das, indem er Abraham diese wunderbaren Versprechen gab. Und genauso macht er das auch bei uns. Gott schenkt uns Verheißung, um uns von falschen Wegen zurückzuholen. Er schenkt uns Verheißung, um das Tote und Erstarrte in unserem Leben aufzubrechen. Vielleicht klingt deine Verheißung nicht so gewaltig wie bei Abraham, aber ich bin sicher, dass Gott auch über deinem Leben eine Verheißung ausgesprochen hat. Abraham lernte Gott schließlich als den allmächtigen Gott kennen. In 1. Mose 17 hören wir etwas davon, was diese Verheißungen in ihm bedeutet haben. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach: Ich bin dein El Shaddai. Ich will einen Bund mit dir schließen, von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Dieses El Shaddai übersetzen wir heute mit der Allmächtige. Aber der Wortstamm bedeutet eigentlich: Ich bin der Gott, der dich mit allem versorgt, was du brauchst. Ich sorge vor. Genau das hat Abraham vom ersten Augenblick an erlebt. Gott war für ihn da und hat ihn gesegnet und behütet. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Und wenn du Gott nicht wie Abraham vertrauen kannst, dann klär das doch bitte mal für dich, wer Gott überhaupt ist. Wie würdest du sein Wesen beschreiben? Welche Verheißung hat er dir gegeben? Ich bin sicher, dass es da noch viel Land für dich einzunehmen gilt. Darum stell dich wieder an den Platz, den Gott für dich ausersehen hat, und ergreif all die Verheißungen, die er über deinem Leben ausgesprochen hat. Ein zweites können wir von Abraham, dem Vater des Glaubens, lernen. Er fühlt sich fremd und anders. In Hebräer 11 heißt es weiter: Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Kaum ist Abraham in Kanaan ein bisschen heimisch geworden, bricht im Land eine große Hungersnot aus. Abraham flieht nach Ägypten und sorgt sich um seine Frau. Er gibt sie als seine Schwester aus, um am Leben zu bleiben. Tatsächlich ist Sarah mit ihm verwandt, aber am Ende fliegt die Lüge auf und Abraham wird aus Ägypten ausgewiesen. Auch mit Lot gibt es Streit. Abraham überlässt seinem Neffen schließlich die fruchtbaren Ebenen im Jordantal und zieht selbst in das kargere Wüstenland im Nordwesten. Zum Segen berufen zu sein und dann etwas anderes zu finden, das erleben manche von uns auch. Sie sind hoffnungsvoll im Glauben gestartet, aber ihnen wurde dann Leidvolles zugemutet. Ihre Hungersnot heißt vielleicht Arbeitslosigkeit, Kinderlosigkeit, Krebs oder Einsamkeit. Ihr Streit dreht sich um die Kinder, den Partner oder die Eltern. Unzählige Christen auf dieser Welt erleben gerade wegen ihres Glaubens Verfolgung, Hass und Fremdheit. Wie ist sowas auszuhalten? Der Hebräerbrief sagt: Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Der Nomade Abraham bleibt auch im Glauben immer ein Nomade. Er lehnt sich nie in dem Glauben zurück, schon am Ziel zu sein. Er wusste, dass Gott immer noch etwas Größeres mit ihm vorhatte. Abraham hatte die Sterne am Himmel gesehen, und das hatte in ihm eine unbändige Hoffnung geweckt. Er würde eines Tages Nachkommen haben, und erst dann würde er eine feste Wohnung im Himmel beziehen. Und wie ist das bei dir? Fühlst du dich auch manchmal fremd in deinem Glauben? Dann erinnere dich bitte an die Sternstunden, die du mit deinem Gott gehabt hast. Ich bin sicher, da waren auch viele glückliche Stunden dabei. Und dann halt dich an diesen Stunden und an der Verheißung fest, die nicht nur Abraham gilt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diese Welt hier ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt im Himmel. Und ein drittes können wir von Abraham, dem Vater des Glaubens, lernen: Er hält an Gottes Versprechen fest. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Denn er glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk von diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Einige Verheißungen, die Gott Abraham gab, haben sich relativ schnell erfüllt. Gott hatte zu ihm gesagt: Ich will dich segnen, du wirst ein Segen sein. Beides zeigte sich schon nach wenigen Jahren. Abraham war ein reicher Mann geworden. Er besaß große Herden. Eine beträchtliche Schar von Menschen gehörte zu ihm. Und er hatte auch vielfältige, gute Erfahrungen mit seinem Gott gesammelt. Aber etwas Wesentliches stand noch aus. Gott hatte ihm versprochen, du wirst Nachkommen haben, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Es quälte und beunruhigte Abraham, dass sich Gott zu diesem Teil seiner Verheißung noch nicht gestellt hatte. Jahre gingen ins Land und Abraham dachte, ich werde immer älter und es passiert nichts. Es passiert vielleicht nie. Kennst du solche Zweifel? Hast du auch schon mal gegen die Zeit glauben müssen? Gegen die Zeit, die dir sagt, das wird nichts mehr. Es ist zu spät. Du bist zu alt. Du hast zu lange gewartet. Du hast die besten Jahre deines Lebens ja im Unglauben verbracht. Das rächt sich jetzt. Auf solche Einwände solltest du nicht hören. Denn Gott ist der Worteinhalter in Person. Sein Wort ist stärker als die Realität, die dich umgibt. Sein Wort kommt aus der Ewigkeit und es tut gut, wozu Gott es bestimmt hat. Leider sind unsere Herzen und Blicke oft nur auf die Realität um uns herum gerichtet. Wir schauen, was um uns herum passiert und denken, dass wir Gott nicht richtig verstanden haben. Ein Kind mit 75 Jahren zu bekommen, das geht doch gar nicht. Kennst du solche Zweifel aus deinem Leben? Da hat Gott etwas in dein Herz hineingeredet und du warst begeistert und hast dir gewünscht, dass es morgen Realität wird. Aber am nächsten Morgen geschah nichts und dann wieder nichts und wieder nichts. Es lässt bis heute auf sich warten. Da entsteht eine ungeheure Spannung zwischen der Zusage Gottes und unserer Realität. Und dann ist unser Glaube gefragt. Er soll die Kluft zwischen der Verheißung Gottes und der Erfüllung mit Vertrauen schließen. Wir verlieren sonst das Beste von dem, was Gott für uns bereithält. Denn was ist denn eine Verheißung Gottes anderes als eine gültige Entscheidung Gottes? Gott hält, was er verspricht, immer. Darum ist es so wichtig, dass wir diese Verheißung, die Gott uns gibt, festhalten. In Nacht und Nebel, in Tod und Verzweiflung, bis sie geschehen. Darin besteht sozusagen der Kampf des Glaubens bei Abraham und auch bei dir und mir. Und was brauchen wir in einer solchen Phase am meisten? Ermutigung. Und genau das schenkt Gott dem Abraham. Er erscheint Abraham und gibt ihm drei wunderbare Zusagen. Er sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Die erste Zusage lautet also, fürchte dich nicht, du musst keine Angst haben. 365 Mal tauchen diese Worte in der Bibel auf, denn wir brauchen das, dass Gott uns an jedem Tag des Jahres ermutigt, ihm zu vertrauen und keine Angst mehr zu haben. Als zweites sagt Gott, ich bin dein Schild. Ein Schild ist der Teil einer Waffenrüstung, den ein Kämpfer vor sich hält, um Pfeile oder auch das Schwert des Gegners abzuwehren. Und Gott sagt, ich bin dein Schild. Ich wehre die Mächte des Bösen für dich ab. Sie kommen nicht an dich heran. Dein Leben ist voller Gefahren, aber ich passe auf dich auf. Du bist mir wichtig. Das ist ein Wort an Abraham, aber es gilt auch allen Söhnen und Töchtern Abrahams, die den Glauben mit ihm teilen. Gott ist dein Schild. Und drittens spricht Gott, ich bin dein sehr großer Lohn. Gott gibt uns immer mehr, als wir verdienen und auch mehr, als wir ihm jemals bringen können. Für Abraham bedeuteten diese Worte, dass Gott ihm den ersehnten Sohn schenken wird. Aber er reagiert anders, als wir das erwarten. Abraham sagt, O El Shaddai, was wirst du mir denn geben, wo ich doch kinderlos bin? Kennst du diesen Ton? Abraham ist total resigniert. Er ist von Gott enttäuscht. Hier kommt Bitterkeit und Frust raus. Aber das Gute ist, dass Abraham das nicht versteckt. Denn Gott dürfen wir unsere Not und unseren Unglauben bringen. Wir dürfen vor ihm zugeben, dass es uns schwerfällt, an der Verheißung festzuhalten. Und dann passiert das Wunderbare. Gott reagiert nicht zornig oder gekränkt. Er geht liebevoll und verständnisvoll auf Abraham ein. Gott führt ihn aus seinem Zelt heraus und lässt ihn den Nachthimmel anschauen. Ich stelle mir einen wolkenlosen, klaren Nachthimmel vor und Gott sagt zu Abraham, sieh zum Himmel hoch und zähl all die Sterne. Kannst du sie zählen? Herr, ich sehe tausende von Sternen. Und Gott sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Kein Mensch hat von Haus aus ein Herz für Gott und sein Handeln. Wir sind alle eher kleinherzig oder wie Jesus sagt, kleingläubig. Wir wären schon froh gewesen, wenn Gott uns gesagt hätte, schau mal, ich gebe dir hier einen Stern, der steht für deinen Sohn. Schau ihn dir täglich an und sag dir, Gott schenkt mir einen Sohn. Doch Gott reißt unseren Horizont auf. Er hält so viel mehr für uns bereit, als wir uns vorstellen können. Darum lass dich wieder überraschen, was er alles mit dir in dieser Welt tun möchte. Martin Luther sagte, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun möchte. Ich wiederhole das nochmal. Niemand lasse den Glauben von uns daran fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun möchte. Du bist nicht nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Du bist eine geliebte, erwählte Persönlichkeit, die Gott in seinem Reich einsetzen will. Abraham hat das damals verstanden. Denn dieser Tagesbericht aus Abrahams Leben schließt mit den Worten, Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Abraham hielt sich an dieser Verheißung fest. Und deswegen schreibt der Hebräerbrief, deshalb schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Gott nimmt den Namen Abrahams an. Diese Sternstunde in Abrahams Leben führt auch dazu, dass Abraham zum Vater aller Glaubenden wird. Abraham war nicht perfekt. Er versagt auch nach diesem Erlebnis immer wieder. Er versucht, seine eigenen Wege zu gehen. Aber Gott nimmt seinen Senfkornglauben und macht etwas Großartiges daraus. Gott geht auf Abrahams Unglauben ein und verwandelt ihn in Glauben, immer wieder. Und darum kommt es auch zu diesem letzten Punkt. Abraham glaubt gegen allen Unglauben. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. 25 Jahre haben Abraham und Sarah gewartet, bis ihr lang ersehnter Wunsch endlich in Erfüllung ging. Sie nannten ihn Isaak, das bedeutet, er lacht. Ja, er war ihr Sonnenschein und ihre große Freude. Doch als Abraham dieses Mal meint, Gottes Stimme zu hören, lacht er nicht mehr. Dunkelheit umgibt ihn. Er soll Isaak opfern? Er soll seine Zukunft aufgeben? Warum? Stell dir vor, Gott würde von dir fordern, dein Liebstes aufzugeben. Könntest du das? Ich könnte das nicht. Ich würde es nicht verstehen und auch nicht glauben wollen. Abraham lebt 3 Tage lang mit dieser quälenden Frage. Warum? Wir möchten ihm zurufen, es ist in Ordnung, Abraham, es wird alles gut werden. Gott ist nicht so, wie du denkst. Aber das Leben funktioniert nicht so. Unser Lebensweg ist viel zu dunkel, um mehr als einen Schritt weit sehen zu können. Da stirbt plötzlich der Ehegatte, ein Kind erkrankt unheilbar, ein Unfall wirft uns aus der Bahn und wir fragen wozu, aber es bleibt still. Manchmal müssen wir diese verwirrenden Situationen im Glauben aushalten, aber die Hauptsache ist, wir halten durch. Mich tröstet der Abraham. Auf dem Weg zum Berg Moria lässt er die verwirrten Diener zurück und sagt, wir werden zurückkommen. Abraham hat auch in seiner dunkelsten Stunde nicht vergessen, dass sein Gott El Shaddai heißt. Der Versorger meint es gut mit ihm und ist allmächtig. Und wenn er seinen Sohn wirklich töten muss, dann wird Gott ihn von den Toten auferwecken. Der Unterschied zwischen den Glaubenshelden der Bibel und uns liegt nicht darin, dass sie im Licht wandelten und keine Zweifel hatten. Der Unterschied liegt oft darin, dass sie in ihrem Unglauben trotzdem an Gott festgehalten haben. Abraham ist mit Isaak allein unterwegs. Er ist ungewohnt schweigsam, Aber Isaak ist alt genug, um zu merken, dass für das Opfer noch ein Opfertier fehlt. Also stellt er diese Frage: Vater, wo ist das Lamm für das Opfer? Abraham gibt eine mehrdeutige Antwort. Aus Furcht oder Hoffnung oder vielleicht aus einer Mischung von beidem sagt er: Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Er ist doch der El Shaddai. Er ist mein Versorger. Und so gehen die beiden weiter und kommen an den Opferplatz auf dem Berg Moria. Abraham baut den Altar auf. Er nimmt seinen Sohn ein letztes Mal in die Arme, dann legt er ihn auf das Holz und fasst nach seinem Messer. Doch plötzlich wird Abraham zweimal bei seinem Namen gerufen, als ob der Engel sicherstellen will, dass er nicht zu spät kommt. Abraham, Abraham, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern? In diesem Augenblick wird Abraham sein Lachen, sein Sohn und seinen Traum von einem großen Volk zurückgegeben. Aber nicht nur das. Gott offenbart Abraham in diesem Moment eines der atemberaubendsten Dinge der Bibel. Weil Abraham gegen allen Unglauben nicht aufgehört hat zu glauben, vertraut Gott seinem Freund ein Geheimnis an. Der Heilige Geist packt Abraham und macht mit ihm eine Zeitreise. Sie springen 2000 Jahre nach vorne. Abraham öffnet im Jahr 30 unserer Zeitrechnung die Augen und er befindet sich immer noch auf dem Berg Moria, nur an einer anderen Stelle. Er sieht einen Felsvorsprung, der aussieht wie ein Schädel, auf Hebräisch Golgatha. Viele Menschen stehen dort, wo Abraham eben noch mit seinem Sohn allein war. Er sieht einen jungen Mann, der ein schweres Holz auf dem Rücken trägt. Er denkt, das ist Isaak. Aber nein, es ist Jesus, der Sohn Gottes. Und Abraham sieht zu, wie Jesus ans Kreuz genagelt wird und an diesem Kreuz stirbt. Kein Engel kommt. Niemand greift ein, um diesen furchtbaren Tod zu verhindern. Abraham sieht das und ist erschüttert. Er zweifelt nämlich nicht daran, dass das wirklich geschehen wird. Er kann auch noch nicht begreifen, dass dieser Tod zu seinem Heil geschehen ist. Er sieht es als Vater und leidet. Er weiß, was es bedeutet, seinen Sohn zu opfern. Aber dann lässt Gott seinen Freund auch sehen, dass Jesus am dritten Tag von den Toten aufersteht. Und Abraham freut sich und das Lachen kehrt auf sein Gesicht zurück. Woher ich das weiß? Jesus erzählte Jahre später davon. Er sagte zu den Leuten, die gerade dabei waren, Glauben zu lernen, in Johannes 8, euer Vater Abraham freute sich auf mein Kommen. Er sah es voraus und war froh. Weil Abraham gegen allen Unglauben glaubte, gab Gott ihm Einblick in sein Herz. Und darum bitte ich dich, gib auch nicht auf. Bleib an ihm dran und bete immer wieder. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn du in einer Situation steckst, wo du Gott gerade nicht verstehst, dann halt dich an seinen Verheißungen fest. Gott will dir einen tiefen Einblick in sein Herz schenken. Er möchte, dass du ihn auch als El Shaddai kennenlernst. Er ist auch dein Versorger. So endet der Bericht über Abraham mit den Worten: Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und er nannte den Ort: Der Herr sorgt vor. Und auch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Auch für dich hat Gott längst vorgesorgt. Nur wirst du das nie verstehen, wenn du Gott nicht als El Shaddai kennenlernst. Du wirst es nie begreifen, wenn du nicht anfängst, dem allmächtigen Gott wirklich zu vertrauen. Es ist ja nicht so, dass die Väter und Mütter des Glaubens keine Sorgen und Ängste gehabt hätten. Aber sie hielten sich an Gott fest, der größer ist als unsere Angst. Die Männer und Frauen des Glaubens hörten damit auf, darüber nachzudenken, wie tief das Wasser sein könnte, durch das sie hindurch mussten. Stattdessen begannen sie damit, die Tiefe von Gottes Gnade und Treue zu messen. Sie hörten auf, danach zu fragen, was alles passieren könnte, was wäre wenn. Und sie begannen darauf zu hören, was Gott ihnen und uns versprochen hat. Ich weiß nicht, durch was du im Moment hindurch musst. Ich habe auch keine Karte, die dir zeigen würde, was im Einzelnen passieren wird. Aber ich hoffe und bete, dass du meinen El Shaddai kennenlernst. Er verspricht auch dir, ich bin für dich da, jetzt und für immer. Und ich liebe dich mit einer Liebe, die du nicht fassen kannst. Meine Arme sind immer weit ausgebreitet, um dich aufzufangen. Darum wag den Sprung. Ich bin da und ich sorge für dich. Ich las von einer Frau, die ihre Höhenangst loswerden wollte. Deswegen buchte sie einen Fallschirmsprung, weil sie ihre Angst direkt ins Gesicht sehen wollte. Und so war das auch. Als sich die Tür in 4000 Meter Höhe öffnete, dachte sie, dass sie besser eine Windel angezogen hätte. Aber der Fallschirmlehrer kannte diese Angst. Und dann nahm er sie trotzdem an die Hand und sprang einfach mit ihr los. Als sie mit ihrem Sprungpartner durch die Luft flog, tippte er ihr auf die Schulter und sagte, guck mal, das habe selbst ich noch nie gesehen. Und dann lenkte er ihren Blick Richtung Westen, die Sonne ging langsam unter. Dann lenkte er ihren Blick Richtung Osten, der Mond war gerade aufgegangen. Es war das Schönste, was sie jemals gesehen hatte. Sie wurde gesegnet, als sie ihren Glaubenssprung wagte. Und du wirst das auch, wenn du es mit Jesus wagst. Mach dir keine Sorgen, was alles passieren könnte, denn er hat längst für dich vorgesorgt. Er ist dein El Shaddai. Amen.